Ihr Lieben, ich möchte euch eine Geschichte erzählen am Anfang. Eine Bauerngeschichte. Und die geht so. Weiß nicht, wann die spielt und wo, aber die Geschichte geht so. Es wurde mal ein Bauer zu Gefängnis verurteilt, 60 Tage. Und dann schrieb ihm seine Frau ins Gefängnis einen wütenden Brief. Jetzt, wo du im Loch sitzt, erwartest du wohl von mir, dass ich das Feld umgrabe und Kartoffeln pflanze, was? Aber das werde ich nicht machen. Der Bauer schrieb zurück, trau dich bloß nicht, das Feld anzurühren. Da habe ich das ganze Geld und die Waffen versteckt. Eine Woche später schreibt die Frau erneut einen Brief ins Gefängnis. Jemand muss deinen Brief abgefangen und gelesen haben. Die Polizei war hier, hat das ganze Feld umgegraben, aber sie haben nichts gefunden. Schreibt der Bauer zurück. Na prima, dann kannst du ja jetzt Kartoffeln pflanzen. Das nennt man wohl Bauernschleue. So eine Lebenstüchtigkeit, die man auf keiner Schule lernen kann, aber sehr wohl im alltäglichen Leben. Jesus war auch kein Bauer, aber viele seiner Gleichnisse haben mit der Landwirtschaft zu tun, also mit dem alltäglichen Leben seiner Zeit. Und da ich meine Markus-Reihe wieder aufnehmen möchte, kommen wir nun zum vierten Kapitel. Das erste Gleichnis, das Markus uns überliefert, was Jesus erzählt, das auch eine gewisse Bedeutung hat dann natürlich, ist eine Bauerngeschichte. Und sie geht so, Markus 4, ab Vers 1. Und wieder fing Jesus an, am See zu lehren, und es versammelt sich so viel Volk um ihn, dass er in ein Boot stieg und sich dann setzte auf dem See, und alles Volk war am Ufer des Sees. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte ihnen in seiner Lehre, hört, der Seemann ging aus, um zu säen. Und beim Säen geschah es, dass etliches auf den Weg fiel und die Vögel kamen und fraßen es. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde fand, und es ging sogleich auf, weil die Erde nicht tief genug war. Als die Sonne aufging, wurde es versenkt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Wieder anderes fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Es ging auf und wuchs, und das eine trug 30-fach, das andere 60-fach, das dritte 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die, die mit den Zwölfen um ihn waren, nach dem Sinn der Gleichnisse. Und er sagte zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehend sehen und nicht erkennen und hörend hören und nicht verstehen, damit sie nicht umkehren und ihnen vergeben werde. Und er sagt zu ihnen, dieses Gleichnis versteht ihr nicht? Wie wollt ihr dann die Gleichnisse überhaupt verstehen? Der Seemann sät das Wort. Die auf dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, doch wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät ist. Und die auf felsigen Boden gesät sind, das sind die, welche das Wort, wenn sie es gehört haben, sogleich freudig aufnehmen. Doch sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig. Wenn es danach zu Bedrängnis oder Verfolgung kommt, um des Wortes willen, kommen sie gleich zu Fall. Und wieder andere sind die, welche unter die Dornen gesät sind, das sind die, welche das Wort gehört haben. Doch die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen dringen in sie ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Und die auf guten Boden gesät sind, das sind jene, welche das Wort hören und aufnehmen und Frucht tragen. Das eine 30-fach, das andere 60-fach, das dritte 100-fach. Die erste einfache Lehre aus dem, was Jesus sagt, lautet wohl, wer ernten will, muss sehen. Das weiß jeder Bauer. Und die Nachfolger und Schüler von Jesus sollen das auch wissen. Und Jesus sagt uns ganz klar in diesem Gleichnis, der Same ist das Wort Gottes. Nur dort, wo das Wort Gottes ausgesät wird. Und ich meine jetzt nicht, dass wir Bibeln vergraben sollen. Nur dort, wo das Wort Gottes ausgesät wird, kann Glaube entstehen, Vertrauen entstehen, Gottes und Nächstenliebe, eben das Reich Gottes geerntet werden. Jedenfalls erklärt Jesus das so im ersten Satz. Der Seemann sät das Wort. Und das griechische Wort, das hier für Wort steht, heißt Logos. Und das ist genau das Gleiche, was Johannes in seinem Evangelium am Anfang als Umschreibung für Jesus verwendet. Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort, sagt Johannes, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also das Wort ist Jesus. Deswegen denke ich, ist es nicht falsch, wenn wir auch in diesem Gleichnis statt dem Wort Wort auch Jesus hören, da Jesus einsetzen. Und dann bekommt dieses Gleichnis noch einmal eine ganz andere Dimension. Jesus selbst sät sich in unser Leben aus. Auf welchen Boden wird er bei dir treffen? Jesus beschreibt in seinem Gleichnis 4 Bodentypen. Den Weg, den felsigen Boden, den Boden, auf dem schon Dornen wachsen und schließlich auch guten Boden. Und vergleicht diese Böden mit unterschiedlichen Menschen, die es heute genauso gibt wie damals. Und Jesus fordert die, die um ihn sind, nachdrücklich auf, zuzuhören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hört gut zu. Was Jesus sagt, ist wichtig. Auch wenn er weiß, dass viele seiner Zuhörer dann doch nicht verstehen, was er sagen will. Und auch wir, die wir Jesus vielleicht schon viele Jahre kennen, die wir sein Wort ja haben in gedruckter Form in der Bibel, die wir ja auch glauben, dass Gott ganz persönlich zu uns reden will, verstehen ihn oft doch nicht. Wir sind darauf angewiesen, liebe Schwestern und Brüder, dass der Heilige Geist uns das Verständnis für sein Reden öffnet. Aber die gute Nachricht ist, dass der Herr uns den Heiligen Geist gibt, gern gibt, wenn wir ihn darum bitten. Das, was Jesus uns als erstes mitgibt, dass wir verstehen, welche Voraussetzungen es braucht, damit viel Frucht entstehen kann. Und es braucht eigentlich nur 2 Dinge. Den guten, richtigen Samen und guten Boden. Wenn die 2 Voraussetzungen gegeben sind, dann wird das Reich Gottes entstehen und sich ausbreiten. Ganz von selbst. Das gilt ja so schon in der Schöpfung. Wenn Samen auf guten Boden fällt, dann treibt er aus und bringt Frucht. Das ist einfach so. Und geistlich ist das auch nicht anders. Wenn Jesus selber dieser gute Same ist, dann gibt es keinen besseren. In Jesus begegnet uns Gottes ganze Güte. Wer Jesus anschaut, der schaut Gott an. Wer Jesus hört, der hört Gott. Und was Jesus tut, das ist von Gott getan. Und es ist diese Botschaft, die Menschenherzen zu allen Zeiten verändert hat und bis heute verändert. Nicht unsere tollen Gottesdienste, nicht unser soziales Engagement, nicht irgendwelche Programme, so gut und richtig das auch sein mag. Letztlich ist nur Jesus selber dieser gute Same, der Menschen und damit die Welt verändert. Er allein ist der gute Same, der in unserem Leben gute Frucht wachsen lässt. Die 2. wichtige Voraussetzung ist neben dem guten Samen der gute Boden. Die 4 Böden in dem Gleichnis von Jesus repräsentieren, wie gesagt, 4 Menschentypen. Beziehungsweise das, was passiert, wenn der Same des Wortes Gottes, wenn Jesus selber in ihr Herz vordringt. Genau genommen dringt bei der ersten Gruppe der Same gar nicht so weit vor. Diese Menschen hören die Botschaft zwar, aber sie lassen das Wort gar nicht an sich ran. Es prallt ab, wie das Korn auf einer betonierten Oberfläche. Keine Chance, dass das Korn keimen und eine neue Ehre hervorbringen kann. Ich denke, jeder von uns kennt solche Menschen. Sie wollen nichts von Gott hören. Falls sie doch mal was von seiner Liebe mitbekommen, nimmt der Feind es ihnen schnell wieder weg. Jesus hat mal gesagt, wir sollen keine Perlen vor die Säue werfen. Darüber ist auch schon viel nachgedacht worden. Wahrscheinlich meinte er wohl solche Menschen. Wer nicht hören will, dem muss man nichts erzählen. Den muss man trotzdem lieben. Aber man muss nicht erwarten, dass Frucht in ihrem Leben entsteht. Der zweite felsige Boden beschreibt Menschen, die schnell zu begeistern sind, sich durchaus auch mal zum Gottesdienst einladen lassen, auf der christlichen Veranstaltung kommen, möglicherweise bekehren sie sich bei so einer Gelegenheit sogar. Aber es bleibt alles nur oberflächlich. In der Elberfelder Bibel wird dieser Ausdruck, der da steht, übersetzt mit »Sie sind Menschen des Augenblicks«. Das finde ich eine ganz gute Formulierung. Man lässt sich mal eben begeistern von der Situation, aber nächste Woche ist das dann alles schon wieder vergessen und verblasst. Ist ja richtig, im Heute zu leben, nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber wenn es um das Fundament unseres Lebens geht, da muss man schon ein bisschen tiefer graben und das dauert. Am Ende seiner Bergpredigt sagt Jesus sinngemäß, wer sich nur oberflächlich und leichtfertig nach meinen Worten richtet, der baut sein Lebenshaus auf Sand. Und hier vergleicht Jesus eben solche Menschen mit Pflanzen, die keine Wurzeln ausbilden, sodass ihr Glaube nie wirklich tief gründet. Und deshalb sind diese Menschen so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Spätestens, wenn es Herausforderungen gibt. Aber Christsein, liebe Schwestern und Brüder, ihr wisst es, bedeutet nicht, keine Probleme mehr zu haben. Manche Herausforderungen entstehen gerade erst dadurch, dass ich Jesus nachfolge. Die Kraft des Glaubens besteht darin, diesen Herausforderungen standhalten zu können. Weil ich Jesus im Heiligen Geist als Tröster und Helfer an meiner Seite habe. Und auch die Menschen, die Jesus mit dem dritten Boden beschreibt, nehmen seine Botschaft erstmal freudig und begeistert auf. Aber dann wird die kleine Glaubenspflanze durch drei Dinge erstickt: Alltagssorgen, Betrug des Reichtums und ich sag mal Vergnügungen, die Gier nach schönen Dingen steht hier. Sich Sorgen zu machen, liebe Schwestern und Brüder, ist normal und menschlich. Keiner weiß das besser als ich. Aber es gibt eben auch die klare biblische Aufforderung, wohin wir unsere Sorgen werfen sollen. Nämlich auf ihn, auf Jesus, heißt es im 1. Petrusbrief, alle eure Sorge werft auf ihn, auf Jesus, denn er sorgt für euch. Du musst dich also nicht sorgen, wenn du dich sorgst. Das gehört zum Leben und das geht auch gar nicht anders. Sorgen zu haben ist nicht schlimm. Schlimm aber ist, wenn ich meine Sorgen behalte. Wenn ich darin vergehe, wenn ich sie nicht dahin werfe, wo sie gut aufgehoben sind, nämlich bei Jesus, dann werden diese Sorgen mich überwuchern und werden mir mein Leben kaputt machen. Meine Sorgen auf Jesus zu werfen, ist die praktische Seite dessen, dass ich an Jesus glaube, dass ich ihm vertraue, dass er sich um mich kümmert. Und dass er das tut, das kannst du jeden Tag erleben. Auch wenn Jesus nicht alle deine Wünsche erfüllt. Aber dass du sorgenfrei, ohne drückende Last von Sorgen leben kannst, dafür sorgt Jesus. Besser jedenfalls, als du das könntest, mit all deinen Sorgen. Also überlass Jesus deine Sorgen. Besser ist das. Ja, und es gibt sicherlich auch kaum Menschen, die nicht irgendwann davon träumen, reich zu werden. Ich erinnere mich so an meine Kinder. Da war jeder mal so in so einer Phase, dass er gewaltige Träume hatte, was er alles im Leben erreichen und haben will. Und ich wollte dann nicht mal gleich so den Traum zerstören, was realistisch ist und was vielleicht nicht. Jeder träumt davon, reich zu sein. Und es kann ja auch eine Form des Segens Gottes sein. Dann kann Gott dich gebrauchen, um mehr Gutes zu tun. Ist nicht von vornherein falsch. Aber wenn du dir einbildest, der Reichtum könnte dir geben, was nur Gott dir geben kann. Sicherheit vielleicht. Oder geliebt zu werden, Freunde zu haben und so weiter. Dann bist du in eine teuflische Falle getappt. Der Betrug besteht darin, dass der Reichtum sein Versprechen nicht hält. Es ist nicht wahr, dass reiche Menschen glücklicher sind oder mehr geliebt werden als andere. Und wenn ich mein Vertrauen auf den Reichtum setze, dann verbaue ich mir die Chance, echte Liebe, echtes Glück, echten Segen zu erhalten. Weil das gibt's nur bei Gott. Und auch das Streben nach Vergnügungen. Es ist nicht so, dass Christsein bedeutet, alles ist verboten, was Spaß macht. Aber dieses Streben nach Vergnügungen, eben wieder in diesem Sinn, dass man meint, man muss das Leben auspressen mit allem, was geht. Man hat Angst, was zu verpassen. Diese Begierde, diese Gier, wie es hier heißt, nach all den schönen Dingen, wird mein Leben auf Dauer nicht reich oder glücklich machen. Menschen, bei denen die Begegnung mit Jesus unter die Dornen fällt, sehen sich durchaus als Christen, womöglich. Aber ihre Hingabe gilt eher einem bequemen und sicheren Leben, mehr als Jesus nachzufolgen und ihm wirklich zu dienen. Solche Menschen können durchaus richtige theologische Gedanken haben. Vielleicht haben sie Jesus sogar in ihr Herz gelassen. Aber sie selber sitzen da immer noch fest auf dem Thron. Ihr Leben wird durch ihre eigenen Wünsche bestimmt und nicht durch den Willen Gottes. Der Glaube wird nie wirklich lebendig und bringt deswegen auch keine Frucht. Jesus nachzufolgen, liebe Schwestern und Brüder, heißt, dass er bestimmt, wo es hingeht. Wie ich mit meiner Zeit umgehe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und so weiter. Bitte nicht falsch verstehen. Jeder von uns ist auf dem Weg, keiner ist vollkommen. Wir alle haben Fehler und Schwächen. Aber es gibt einen großen und sehr entscheidenden Unterschied zwischen jemandem, der fromm tut, aber in Wirklichkeit immer noch seinem eigenen Willen folgt, und jemandem, der von ganzem Herzen nach Gottes Willen fragt und sich bei der Antwort schon mal verhört oder irrt. Da gibt es Beispiele in der Bibel, jede Menge. Saul zum Beispiel oder auch David. Judas natürlich, aber auch Petrus. Das ist nicht schlimm, dass man sich verhört und irrt, wenn man nur immer wieder fragt und bereit ist, sich zu korrigieren. Und es gibt ja, Gott sei Dank, auch diesen vierten, diesen guten, fruchtbaren Boden. Jesus vergleicht ihn mit Menschen, in die das Wort Gottes fällt und viel Frucht daraus hervorgeht. Oder anders ausgedrückt, Menschen, die Jesus wirklich den Herrn ihres Lebens sein lassen und in deren Leben er selber viel Frucht wachsen lässt, sicher nicht über Nacht, aber beständig. Menschen, die trotz Gefahren, Verfolgung, Benachteiligung, Spott und was weiß ich noch alles im Glauben standhaft bleiben, die sich nicht von den Stürmen des Lebens unterkriegen lassen und die eher darauf achten, Gott zu gefallen, als ihrem eigenen Ego zu folgen. Jesus spricht davon, dass diese Menschen viel Frucht hervorbringen. Manche 30, manche 60-fach oder sogar 100-fach. Und bei dieser Frucht denkt die Bibel nicht in erster Linie an neue Gläubige. Wie viele hast du schon zu Jesus geführt? Das ist auch mal eine gute Frage. Aber das ist hier in erster Linie nicht gemeint. Wenn die Bibel, wenn Jesus von Frucht sprechen, dann ist in erster Linie gemeint, dass dein Charakter sich verändert, dass du und ich, dass wir uns verändern. Galater 5, Vers 22 heißt es, die Frucht des Geistes ist was? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind alles Charaktereigenschaften, die Jesus auszeichnen. Jesus war so. Aber wir sollen im Leben mit Jesus eben auch so werden. Welche also der vier Böden spiegelt mein Leben wider? Um die Frage ehrlich zu beantworten, muss ich fragen, bringe ich Frucht in meinem Leben? Und wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Was kann ich denn tun? Was kann ich denn tun, um den Boden in meinem Herzen so fruchtbar werden zu lassen, dass wenn Jesu Same darauf fällt, viel Frucht entsteht? Das erste, denke ich, zulassen, dass Jesus mir wirklich begegnen kann. Dazu muss ich ehrlich sein, offen sein. Da muss ich aktiv Ja zu sagen. Ja, Herr Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz, rede zu mir. Jesus drängt sich ja nicht auf. Er wartet, dass ich ihm antworte. Er hat bereits den ersten Schritt getan. Er hat alles dafür getan, dass das gelingen kann, eine starke und tiefe und heilende und lebensverändernde Beziehung zu ihm. Aber ich muss mich dafür öffnen und muss Ja sagen. Und dann muss ich bereit sein zur Veränderung. Zweitens, bereit sein für Veränderung. Wenn etwas wächst, verändern sich Dinge. Aber Veränderung ist nicht immer angenehm. Deswegen mögen wir es meistens nicht so gerne. Man muss Gewohntes, Liebgewordenes vielleicht aufgeben. Aber der Glaube an Jesus hat etwas mit der Erneuerung unseres Denkens zu tun. Römer 12, 1 bis 2, verändert euch durch Erneuerung eures Denkens. Was denke ich über mich selbst, über Gott, über andere? Glaube ich lieber meinen lieben Lebenslügen, mit denen ich mich so beruhigt habe und mich bequem eingerichtet habe? Oder bin ich bereit, mich der Wahrheit des Evangeliums zu stellen? Freue ich mich vielleicht sogar, wenn das geschieht, dass Jesus mich verändert zum Guten. Dazu gehört drittens, dass wir lernen, Schritte im Gehorsam zu gehen, auch wenn es herausfordernd ist. Aber genau das meint das Neue Testament, wenn es von Nachfolge, wenn es von Jüngerschaft spricht. Jesus hat ja als sein Vermächtnis nicht hinterlassen, dass wir Gottesdienstbesucher nett unterhalten, sondern dass wir Menschen zu Jüngern machen und selber welche werden. Und das Wort bedeutet Lernender, Schüler. Wir lernen bei Jesus jeden Tag. Und was oder wie lernt man am meisten und am einfachsten? Auch etwas, was die Kinder gar nicht mögen, nämlich wiederholen. Wiederholen, auswendig lernen, üben. Üben so lange, bis man es kann. Aber so geht es in der Schule von Jesus eben auch. Mach doch einfach, was Jesus dir sagt. Du willst für Kranke beten. Mach's doch einfach. Du weißt nicht, wie das geht. Fang doch einfach an. Du willst mutiger werden im Gespräch mit deinen Nachbarn. Trau dich doch einfach. Learning by doing. Es wird jedes Mal einfacher werden. Du willst Jesu Stimme im Alltag hören. Dann spitz die Ohren. Mach dir bewusst, dass Jesus dich begleitet im Alltag und dass er da ist und dass er zu dir reden will. Nicht ständig, immer und überall, aber immer öfter, als du denkst. Und wenn du was in der Bibel liest und du denkst, ja, das sollte ich eigentlich machen, dann mach's doch, trau dich. Wenn du diese drei Schritte gehst und in deinem Leben umsetzt, wenn du zulässt, dass Jesus dir von Herzen begegnen darf, wenn du bereit bist für Veränderung und wenn du Glaubensschritte im Gehorsam gehst, dann findet Jesus in deinem Herzen den besten Boden vor. Einen Boden, wie jeder Bauer ihn sich wünscht. Und dann wird dein Leben fruchtbar sein für Gottes Reich. Mehr, als du dir heute vielleicht vorstellen kannst. Amen.